Entschuldigung, einen Chai Matte bitte. Danke. Ja, jetzt herzlich willkommen zu Chai Matte, Yoga-Philosophie im Café und wie Yoga so im Alltag geht. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude beim Zuhören, Lernen und Auffrischen deines yogischen Lifestyles.
Alex, lass uns mal ein Foto gleich noch machen.
Was soll mit dem Foto gleich noch machen?
Das vergessen wir das.
Du, ich mache sehr, sehr gerne ein Foto von dir und von mir. Für unser Social Media, ihr lieben Hörerinnen und Hörer, ganz, ganz herzlich willkommen.
Sind wir schon?
Wir sind schon on air sozusagen. Deswegen war das jetzt so toll, dich so sprechen zu hören.
Ach, meine Güte. Ja, so kann ich auch.
Ja, du bist ja sowieso multimäßig, ne?
Multimäßig drauf. So viel zur Selbstüberschätzung.
Asmita.
Asmita, ja.
Ihr lieben Hörerinnen und Hörer, ihr erinnert euch sicherlich an Asmita, die übertriebene Selbstbezogenheit.
Aber du hast mir das jetzt in den Mund gelegt.
Ja, ich denke ja auch irgendwie, keine Ahnung, in dem Moment, wo du so ein bisschen sichtbar bist, nur ein bisschen, so wie jetzt du als Yogalehrerin, du stehst da vorne auf der Matte. Ich glaube, wenn du keine Selbstbezogenheit hättest, also das bringt es doch ganz automatisch mit sich, oder?
Ja, also ich finde sowieso, dass man das so ein bisschen differenziert betrachten muss, weil was ist schon Selbstbezogenheit? Selbstbezogenheit gibt ja auch eine Erdung. Also ohne Selbstbezogenheit würden wir irgendwo abdriften. Also deswegen, und ich glaube, was letztendlich in dem Vers damit gemeint ist, ja, mit diesem Asmita, das ist eher diese Anhaftung an dem personellen Selbst, die uns da das Leid bereitet. Ja.
Aber also das, was aus dem Ego-Geist heraus entsteht, oder?
Ja, das Ego-Selbst eben. Ne? Und das, was wir aber im Grunde wirklich sind, ja, dieses tiefe Selbst, dieser göttliche Funke oder wie man es auch immer bezeichnet, wenn man sich darauf bezieht, dann ist es ja auch eine Selbstbezogenheit. Aber dann kommt es aus einer ganz anderen Ebene heraus und aus einer ganz anderen Motivation heraus. Und dann ist Selbstbezogenheit was Tolles, was auch nötig ist. Ne? Also das muss man schon auseinanderhalten, meine ich. Ja.
Das ist ja so wunderbar. Ich hatte mich ja eben vor einigen Wochen mit Feli über die Kleshas schon unterhalten. Und ja, für euch da draußen super cool, dass ihr zuhört. Und für Astrid dich auch nochmal, also erstmal heiße ich dich natürlich von Herzen willkommen.
Ja, wir sind schon gleich eingestiegen, bevor du die einleitenden Worte
sagst. Immer wieder eine Freude, mich mit dir zu unterhalten und über Yoga-Philosophie zu plaudern. Wir sind im Vers 3 des zweiten Kapitels und ich möchte das gerade nochmal vorlesen und ins Gedächtnis rufen, um was es Patanjali in diesem Vers geht. Die Kleshas, Klammer auf, die störenden Kräfte, Klammer zu, sind Avidya, die Verwechslung, Asmita, die Selbstbezogenheit, Raga, die blinde Zuneigung, Dvesha, die blinde Abneigung, und Abhinivesha, die unbegründete Angst. Ich lese auch gleich nochmal die Erläuterung vor, die Shriram so schön hier darstellt. Sich täuschen, die Dinge selbstbezogen sehen, zwanghaft von etwas angezogen sein oder eine Abneigung gegen etwas hegen und sich grundlos ängstigen, das sind tief sitzende, störende Neigungen. Jetzt haben wir uns das letzte Mal über Abhinivesha, also die Angst, die unbegründete Angst, unterhalten und auch eben über Asmita, also diese übertriebene Selbstbezogenheit. Wir sind in der letzten Einheit oder in der letzten Episode auch dazu gekommen, haben wir gesagt, du, so eine gesunde Selbstbezogenheit, wie du es jetzt auch gerade dargestellt hast, so in dieser Differenzierung zwischen Ego-Geist und dem wirklich tiefen Selbst, das gehört auch einfach so dazu. Und heute habe ich Lust, mit dir so ein bisschen über die blinde Zuneigung oder dieses Haben-Wollen, aber auch so dieses unreflektierte Wegschieben oder sich entfernen oder nicht haben wollen, eben Dvesha, unterhalten. Und wenn wir es dann noch schaffen, können wir auch noch über Avidya sprechen. Das heißt, so diese Verwechslung oder so dieses Halbwissen halt. Genau. etwas nicht wissen. Ja, ich trinke erst noch mal einen Schluck, mal kurz setzen lassen.
Soll ich was sagen in der Zeit?
Also, fühl dich frei, ich bin schon ganz gespannt.
Darf ich vielleicht noch mal so ein Stück zurücktreten von diesem, was du jetzt gerade vorgelesen hast?
Ja, bitte.
Mich würde es erstmal total interessieren. Die Kleshas sind Hindernisse. Hindernisse bezüglich was? Also ich finde, das sollten wir erst noch mal klar haben. Mhm. Woran hindern uns die? Was sagst du dazu?
Ja.
Also woran hindern uns die?
Also die Kleshas werden ja immer wieder beschrieben als störende Kräfte, als geistige Trübungen, die uns daran hindern, in meiner Wahrnehmung ein glückliches, ein entspanntes, ein erkenntnisreiches Leben zu führen, auch ein freies Leben zu führen.
Ja.
Im Sinne von ein freies Leben, was sich von innen heraus einfach ganz organisch auch entwickelt.
Ja.
So, und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Klesha habe, wie zum Beispiel dieses Haben-Wollen-Klesha, also ich hänge zum Beispiel auch in irgendeiner Sucht oder sowas drin, nehmen wir mal die Sucht, vielleicht, keine Ahnung, Alkohol oder auch Rauchen beispielsweise, so, dann wird mein Geist die ganze Zeit daran gehindert, sich frei entfalten zu dürfen, weil immer dieser Gedanke an diesen Reiz oder an diese Bedürfnisbefriedigung da ist. Ja? Mhm. Und to put it in a nutshell oder nochmal zusammenzufassen, Patanjalis Yoga Sutra geht ja darüber, den Geist zu klären, zu reinigen, damit die Wahrnehmung auf eine ganz natürliche Art und Weise, ohne dem Ego-Geist gefärbt, eben auch stattfinden kann und so die Erkenntnisprozesse in Gang gesetzt werden.
Ja, genau. Also es geht letztendlich ja darum, Leben in Freiheit zu leben. Nicht unbedingt ein glückliches Leben. Wenn du ein glückliches Leben leben willst, bist du schon wieder in einer Anhaftung. Also dann sind wir schon wieder bei Raga. Ja? Sondern ein freies Leben, und zwar frei von der Herrschaft des Geistes. Der Geist, der immer irgendwas will oder nicht will oder Ängste entwickelt und so unkontrolliert.
Da gibt es ja auch so einen ganz tollen Begriff des Monkey Minds.
Ja, genau der.
Und der Monkey Mind beinhaltet ja letztendlich auch die Kleshas ganz, ganz wunderbar.
Ja.
Der eben wie ein kleines Äffchen von Ast zu Ast hüpft, unstet, unkontrolliert, unreflektiert ist und uns dadurch eben auch unfrei macht.
Genau, das ist nämlich also in meinen Augen die eigentliche Unfreiheit, weil viele ja immer über diese Freiheit sprechen, ja, was wir von außen betrachtet dürfen und nicht dürfen, aber das ist gar nicht die eigentliche Freiheit, um die es geht, sondern die Freiheit von der Herrschaft des Geistes, ja. Und wir müssen halt dahin kommen, oder im Yoga ist es halt der Sinn praktisch, dahin zu kommen, dass wir den Geist benutzen als ein Werkzeug und eben nicht benutzt werden von unserem Geist, der uns hin und her wirft und dessen Spielball wir dann werden. Ne? Also ja, Entschuldigung, wenn ich jetzt da nochmal so ein bisschen weggegangen bin, aber das finde ich, erstmal wichtig, dass man das nochmal so klar hat, ja? Auf was die Hindernisse abzielen.
Ja,
und dann mit dem ersten Klesha, Avidya, das ist in meinen Augen ein Klesha, was über allen anderen nochmal drüber steht. Weil aus diesem Klesha entstehen die anderen. Also Avidya ist ja auch zu übersetzen mit Unwissenheit. Und es ist jetzt nicht, dass wir rational irgendwas nicht wissen, sondern es ist diese Tiefe. Unwissenheit, also die wirklich in die Tiefe geht, wo dann die Verwechslung stattfindet zwischen wer bin ich eigentlich, also dem Ego und dem wahren Selbst, oder was ist wahr, was ist Täuschung?
Ja.
Ja.
Dieses was ist wahr und was ist Täuschung, du gehst da jetzt schon richtig in die Tiefe rein. Was ist wahr und was ist Täuschung bekommen wir ja in den letzten Monaten und Jahren auch immer wieder wunderbar gespiegelt. So, es gibt die Gruppe, die sagt, keine Ahnung, irgendein Virus, um jetzt nochmal auf C, auf Corona zurückzukommen, war eine Erfindung von XY. Und dann gibt es die anderen Menschen, die sagen, naja, das ist halt einfach, es war ein Unfall, es ist halt passiert, das ist eine Mutation, ne, so. Und dann gibt es Menschengruppen, die glauben das und die Menschengruppen, die glauben das. Aber was wissen wir denn eigentlich?
Genau, und das ist ja der Punkt. Wir können es auch gar nie wissen. Wir können es auf einer relativen Ebene wissen. Ja, also zum Beispiel, wenn man die Wissenschaft jetzt heranzieht, dann ist es deutlich, dass es diesen Virus gibt, ja. Aber es ist ja auch wieder nur eine relative Ebene, diese Wissenschaft. Wir wissen gar nichts letztendlich.
Letztendlich wissen wir, dass wir nichts wissen.
Ja, also zumindest auf dieser relativen Ebene, also wenn wir uns in dieser Dualität bewegen, und da spielt nun mal auch unser Leben. Aber es gibt trotzdem eine allem zugrunde liegende Wahrheit. Die ist aber nicht dualistisch, sondern die ist absolut. Und die können wir auch nicht mit unserem Geist erfassen.
Diese Verwechslung, die sich an der Oberfläche genau in solchen Meinungsunterschieden äußert, beginnt ja schon, wie du vorhin auch schon gesagt hast, darin, dass wir glauben, dieser Körper zu sein.
Ja.
Und dass wir glauben, dieser Gedanke zu sein.
Ja.
Dass wir glauben, diese Emotion zu sein.
Ja, also wir identifizieren uns permanent mit irgendwelchen Dingen, die vergänglich sind. Und dann, das kann ja schon mal gar nicht stimmen. Also da kann man sogar den Geist wieder heranziehen, die Logik, die Ratio und uns das klar machen. Das können wir alles gar nicht sein, weil das ist alles vergänglich. Aber wir sind ja im Grunde unvergänglich, immer da. Ja.
Also das heißt, bezüglich dieser Unwissenheit, um das jetzt nochmal so ein bisschen zu resümieren, eine störende Kraft ist diese Unwissenheit, ist die Verwechslung, die uns daran hindert, tatsächlich wir selbst zu sein. Weil wir glauben eben, dass dieser Gedanke, der gerade in meinem Kopf ist, zum Beispiel wie
ich habe jetzt eine bessere Meinung als mein Gegenüber.
Genau, und deswegen habe ich recht.
Eben.
Und da
beharre ich drauf.
Und da verhärte ich mich jetzt auch gerade.
Und hafte an.
Genau,
richtig. Dieser Meinung.
Genau.
Ja, und lehne die Meinung des anderen ab. Da sind wir nämlich schon bei Raga und Dvesha gleich.
Und merke dann plötzlich, wenn das eine längere Zeit anhält, dass es mir gar nicht mehr gut geht dabei.
Ja. Eigentlich geht es dir schon sofort nicht gut, aber dein Ego meint, dir geht es gut, weil das Ego genährt wird dadurch. Mhm, Ego geht es erstmal gut.
Mhm, genau, das fühlt sich kurz mal befriedigt, aber es ist kein langfristiger Genuss und auch, es hat ja überhaupt nichts mit Freiheit zu tun.
Null. Wir meinen zwar, wir haben die Freiheit, unsere Meinung hier kundzutun und zu vertreten und abzugrenzen von der Meinung anderer, aber eigentlich ist es komplette Unfreiheit. Nur wir werden uns dessen in dem Moment vielleicht gar nicht bewusst.
Ja. Genau.
Und was ich hinzufügen möchte, und das finde ich so spannend, ja, dieses Avidya, diese Unwissenheit, ja, dieses Nicht-Erkennen, was ist wirklich wahr, was sind Identifikationen, was sind Täuschungen, ja, führt zur Trennung. Zur Trennung, also dieser trennende Gedanke, der schwebt über allem oder liegt allem dann zugrunde, deinem ganzen Denken zugrunde, dass du denkst, du bist du und der andere ist der andere und ihr seid getrennt. Und das wiederum, und darum meine ich, dass Avidya allen anderen Kleshas oben drüber steht, ja, weil diese Trennung, die führt zu allen anderen Kleshas, die führt zur Anhaftung, zur Blinden, die führt zur Abneigung, die führt zur Selbstbezogenheit, ja, zur Ungesunden und die führt zur unnötigen Angst.
Um jetzt bei dem Beispiel von Alkohol zu bleiben, kannst du es nochmal im Sinne des Alkoholkonsums oder der Alkoholsucht beispielsweise jetzt nochmal widerspiegeln? So? Oder nochmal wiederholen?
Ja, das ist jetzt natürlich das ist ein schwieriges Beispiel, aber ich versuch's mal. Also bezüglich wie ist die Alkoholsucht überhaupt entstanden? Durch diese Avidya, durch diese tiefe Unwissenheit, ja, die mir Glauben macht, ich bin getrennt von jedem anderen. Ich bin abgeschnitten. Also ich bin als Individuum untrennbar, also getrennt von allem anderen. Mhm. Ja? Mhm. Das führt natürlich auch zu Ängsten übrigens. Also dadurch entsteht eben eine gewisse Angst, dass mir Ungutes getan werden kann von den anderen, ja, gegenüber denen ich mich ja abgrenze oder von denen ich getrennt bin. Und gut, die Alkoholsucht ist jetzt natürlich eine Methode, also der Alkohol ist eine Methode, um sich da zu betäuben, um diese Angst nicht spüren zu müssen, um diese Unwissenheit nicht spüren zu müssen, und dann verselbstständigt sich das irgendwann und dann kommt halt auch diese Anhaftung, diese blinde Anhaftung an den Alkohol, dann kommt die Abneigung gegenüber allem, was fremd von mir erscheint, ja, also weil die Trennung baue ich mir ja permanent weiter auf. Die Selbstbezogenheit und so weiter. Ich meine, mit dem Alkohol, das ist jetzt natürlich ein ganz krasses Beispiel.
Aber ich fand es total spannend, wie du es jetzt beschrieben hast, weil es macht total Sinn in meinem, also in meinem Kopf.
Ja, der Ursprung ist aber immer diese tiefe Unwissenheit. Also nicht das Nichtwissen, ja, das muss man, glaube ich, echt unterscheiden. Es gibt ein rationales Wissen, das kannst du dir aneignen und so, indem du irgendwelche Kurse besuchst, indem du Bücher liest, indem du Sachen lernst und so weiter. Aber diese Avidya, da ist ja was ganz anderes mit gemeint. Das ist eben diese Unwissenheit, wer bin ich oder was bin ich wirklich? Und dieses Nicht-Erkennen, Nicht-Spüren, dass alles miteinander verbunden ist. Und wenn du das spürst, alles ist miteinander verbunden, wie sollst du dann bitte irgendwas oder irgendwen ablehnen? Weil das bist ja alles du. Dann würdest du dich selber ja ablehnen, also auf einer tiefen Ebene, und das geht eigentlich gar nicht. Oder haben wollen. Ich will keine Nachteile, sondern ich will Vorteile gegenüber den anderen, ja, wenn ich diesen trennenden Gedanken habe. Mhm. Also ich will das und das und das haben, ja, und anhäufen, und genau, weil ich mich getrennt fühle von allem.
Also dieses Gefühl der Trennung scheint ja, also ich fühle mich getrennt von beispielsweise meinem Gegenüber, von dir. So, das in der spirituellen Welt sind wir eins, und wir haben in ein paar Episoden davor schon mal darüber gesprochen, so wie, was würde die spirituelle Astrid sagen, was würde die weltliche Astrid sagen. Und in der weltlichen Welt sind wir getrennt voneinander.
Übrigens ist die spirituelle Subjekt, und die weltliche Objekt. Astrid auch eins, ne? Aber nur so am Rande.
Ja, ja. Also, ja. Gut, klar, aber in der Sichtweise so. Ja, also genau. Sprich, wenn, genau. Also das heißt, weil es scheint ja schon eine Trennung gerade da zu sein zwischen dir und mir. Hier sitzen ja zwei unterschiedliche.
Ebene.
Genau, auf personeller Ebene, mhm. auf sichtbarer Ebene.
Ne? Ja, und auf der Ebene des Egos.
Und auf der Ebene des Egos, ne? Genau. Ja. Wenn wir in die tieferen Ebenen abtauchen, in die Ebene des reinen Bewusstseins, des Alleinsseins, gibt es eben diese Trennung nicht. Und das meint doch auch Avidya, so wie ich es verstanden habe, die Verwechslung, die Unwissenheit darüber, dass wir alle eins sind.
Genau. Genau das ist Avidya. Genau. Aber eben nicht auf der rationalen Ebene, diese Unwissenheit. Also ich betone das jetzt wirklich nochmal, ja, weil das geht nicht darum, das zu lesen und zu denken, ach so, ja, okay, das ist, eigentlich sind wir alle eins. Ich kann es mir zwar jetzt nicht richtig vorstellen, aber ich versuche es mir rational vorzustellen. Da kommen wir nicht hin. Das ist eine Wahrnehmung, das ist ein Spüren.
Aber ich glaube trotzdem, dass dieser Gedanke dem erstmal vorangeht, okay, ich lasse mich auf diesen Gedanken ein, so wie wäre es denn heute mal zu denken, wir sind alle eins.
Ja.
Ich bin du, du bist ich. So wie wäre es denn, dass wir auf einer Ebene alle miteinander connected sind?
Machen wir mal das Experiment, das ist nämlich total lustig, ja. Wir nehmen uns jetzt vor, heute mal diesen Gedanken, den rationalen Gedanken zu haben. Wir sind alle eins, weil wir ja irgendwie das auch denken wollen, weil wir das so sehen wollen auch. Ja, ja?
Wir können es ja als Schulungswerkzeug, genau. Ne? Also du hast ja vorhin auch gesagt, den Geist als Tool benutzen, als Werkzeug benutzen. Und das tun wir jetzt mal, um diese Erfahrung zu machen.
Und dann
machen.
Laufen wir jetzt durch die Straßen, ja, und dann begegnen wir Menschen und dann lächeln uns Menschen an und dann denken wir, ja, ich kann das total spüren, ja, mit dem bin ich eins, ja, und das Leben ist alles eins und uns geht's gut, ja. Und dann gehen wir in den Laden und dann rempelt uns irgendwie so ein alter Rentner an und beschimpft uns. Mhm. Und dann ist interessant, was passiert. Und dann denken wir auf einmal, nee, also mit dem
so
bin ich aber nicht eins. Ne? Also mit dem nicht. Und wo sind wir dann? Dann sind wir beim nächsten Klesha, bei Dvesha, der blinden Abneigung zum Beispiel. Mhm. Ja. Oder auch vorher schon, der Anhaftung. Mhm.
Und der Umkehrschluss wäre ja dann, liebe Astrid und ihr lieben Hörerinnen und Hörer, der Umkehrschluss wäre der, dass wir sagen, auch dieses angerempelt werden ist ein Teil von mir.
Genau.
Und so wie diese Person mich gerade anrempelt, so rempel ich ja auch vielleicht andere Menschen an. Also sprich, es scheint ja auch Verhalten von mir zu sein, was ich gerade hier spüre und abbekomme.
Genau.
Also es scheint ein Schatten zu sein.
Ja, so kann man es durchaus sehen. Ja. Und aber auch einfach dieses Akzeptieren, dass wir nun mal in dieser dualistischen Welt leben. Da sind wir halt nun mal unterwegs. Ja, das ist ja auch alles gut. Ja? Also da ist gar nichts Falsches dran. Wir sind in dieser dualistischen Welt unterwegs und da gibt es immer sowohl das eine als auch das andere. Und alles ist auch in uns. Und wenn wir aber dann dieses Anrempeln zum Beispiel, also dieses bewertete, schlechte ablehnen, auch in uns, dann sind wir mitten wieder in den Kleshas drin.
Und ja, dann entsteht entzweien Leid. Wir uns.
Dann, entsteht Leid automatisch. Mhm. Also alle Ablehnung und alle Anhaftung führt zu Leid.
Genau. Und jetzt, um ein ganz, ganz klares Beispiel einfach mal zu sagen, so wie viele Familien, in wie vielen Familien gibt es Zwiste und wie viele Familienmitglieder lehnen den anderen ab?
Ja.
Das ist doch total traurig.
Ja.
Und das kennen wir, also ich kenne es auch aus eigener Erfahrung. Es ist egal, wo du hinguckst, ich würde wirklich sagen, in den allermeisten Familien gibt es irgendwelche Familienmitglieder, die sich gegenseitig ablehnen.
Ja. Ja, das ist irgendwie ja nachvollziehbar auch und menschlich und normal, ja.
Ist aber rein Ego.
Das kommt rein aus dem Ego-Geist heraus. Und es ist auch gar nicht mal so schlimm. Das müsste auch gar nicht zu Leid führen, wenn wir eine Bewusstheit dahinter hätten.
Ja, genau.
Weil hier steht ja auch zum Beispiel in dem Vers diese blinde Anhaftung und blinde Abneigung. Und mit blind ist ja gemeint, das passiert alles unbewusst. Das macht unser Geist, ohne dass wir es bemerken. Und das ist das eigentliche Übel daran, was dann zu Leid führt.
Und ich finde es so spannend, genau das beschreibt ja auch Eckhart Tolle in seinem Buch Eine neue Erde.
Ja, genau.
Das heißt, der Ego-Geist, aus dem diese ganzen Anhaftungen haben wollen, Ängste nicht haben wollen, Selbstbezogenheit entspringt, ist nicht gut und nicht schlecht.
Ja.
Er ist nur unbewusst.
Ja, er ist unbewusst und sobald dieser Ego-Geist bewusst wird, ist es nicht mehr das Ego.
Genau, und es wird, und du schwächst dadurch den Ego-Geist.
Und du schwächst
den,
ja. Der lehnt sich zwar dann nochmal mächtig auf, weil der will ja nicht geschwächt werden.
Genau,
ne? Also das merkt man dann auch, dass erstmal auch diese Kleshas noch zunehmen, ja. Aber es ist genau der Weg.
Und gleichzeitig stellt es natürlich auch ein großes Paradoxon dar, finde ich. Oder was, vielleicht ist Paradoxon nicht das richtige Wort, aber schau, wir kommen in diesen Körper.
Ja.
Von Tag, also ich würde sagen, so irgendwann entsteht da so dieses Ich-Gefühl. Keine Ahnung, Finja ist jetzt 3 Jahre alt. Mhm. Ich. Meins. Das heißt, der Ego-Geist entwickelt sich von innen heraus anscheinend. Ich wüsste jetzt nicht, wie es jetzt wäre, wenn Finja im Wald aufwachsen würde oder alle Kinder oder wie auch immer.
Da würde der auch entstehen.
Der würde wahrscheinlich entstehen. Das heißt, automatisch entsteht eine Identifikation meins.
So. Und eine Identität.
Und eine Identität, ja. Genau. So.
Oder
und,
mehrere.
Und jetzt gibt es irgendwelche Yoga-Lehrer und Yoga-Lehrerinnen und Spiritual Coaches und wie auch immer, die sagen, löse dich wieder davon, von dem meins, 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 von dem deins, deins, deins. Ist das nicht ein Paradoxon?
Nee, lösen ist auch gar nicht das richtige Wort in meinen Augen. Also eigentlich ist das tatsächlich nicht richtig, ja.
Vielleicht ist es die Bewusstheit.
Also, es ist die Bewusstheit. Es geht gar nicht darum, das Ego, uns vom Ego zu befreien. Weil, also ich glaube, das ist ein großes, was oft eben dann nicht richtig dargestellt wird. Es geht nicht darum, sich vom Ego zu befreien. Das Ego brauchen wir, um auf dieser Welt leben zu können und um hier mitspielen zu können in dem ganzen Gewirr hier. Ne? Also um das weltliche Spiel mitspielen zu können, brauchen wir das Ego. Und darum entwickeln Kinder das auch automatisch.
Ja.
Und ohne das Ego entwickelt zu haben, könnten wir auch gar nicht in die Erleuchtung kommen. Also das Ego ist wichtig, definitiv. Ja. Es geht letztendlich dann aber auf dem Yoga-Weg darum, Bewusstheit ins Ego zu bringen. Und dann ist zwar das Ego noch da, aber bewusst. Also, aber eigentlich ist es, gut, Eckhart Tolle sagt, dann ist es nicht mehr das, dann wird es nicht mehr Ego genannt. Ja. Aber das Ego-Spiel wird weitergespielt. So kann man es vielleicht sagen. Nur mit einem bewussten Geist. Mit Bewusstsein dahinter.
Genau.
Und dann hat es eben nicht mehr diese vernichtende Macht und nicht mehr diese leidbringende Macht, sondern wir spielen das Spiel mit diesem Ego-Bewusstsein auch durchaus. Wir können auch richtig Sachen machen, die andere scheiße finden.
Ja, genau. Wenn wir uns dessen bewusst sind,
dann müssen wir aber auch die Konsequenzen tragen. Da kommt dann dieser Karma-Gedanke wieder mit rein. Aber das aufzulösen, das wird eh nie gelingen.
Ja.
Also wie soll das bitte gehen? Dann leben wir nicht mehr als Mensch.
Ja, genau. Das Ego löst sich erst auf, wenn wir unseren Körper verlassen.
Ja, genau.
Und deswegen ist ja auch das Ego so natürlich, weil wir haben diesen Körper und wir halten natürlich auch an dem Körper fest. Ganz auf eine ganz natürliche Art und Weise
auch. Ja, Gott sei Dank.
Ja, eben. Genau.
Also und der dient uns ja auch wunderbar.
Genau.
Solange wir uns von ihm nicht beherrschen lassen.
Genau.
Und ebenso vom Geist.
Genau.
Sind beides Werkzeuge.
Richtig. Genau. Ja. So und das finde ich eben diese unglaublich spannende Erkenntnis und auch dieses Übungsfeld, Bewusstheit in all das, was wir angesprochen haben, hineinzubringen. Wie schaffen wir das? Raus aus dem Autopiloten, öfter mal durchatmen, öfter mal eine Pause zwischen Aktion und Reaktion. Meditation.
Und über die Wahrnehmung des Momentes. Also das ist immer was mir unglaublich hilft, innezuhalten und zu schauen, was ist überhaupt wirklich da, jetzt. Jetzt. Und nicht in meinem Kopf an irgendwelchen wirren Gedanken, die sich da eingeschmuggelt haben und Macht bekommen wollen, sondern was ist jetzt da? Was kann ich wahrnehmen?
Finde ich total spannend. Ihr Lieben, die Kleshas. Ihr könnt die Kleshas in den Shownotes nochmal nachlesen. Und wenn ihr merkt, dass euer Geist hohl dreht, schneller arbeitet als normal, wenn du merkst, der Geist ist in der Verwirrung drin, du bist in diesem Monkey Mind gerade ein Stückchen weit gefangen, guck dir an, welches Klesha wirkt. Halte für einen Moment inne und dann versuch dieses Klesha einfach bewusst wahrzunehmen und aus einer Bewusstheit heraus zu handeln, zu agieren. Oftmals ist es ja schon der erste Schritt zu sagen, jetzt ist gerade haben wollen aktiv. Und dann kannst du es auch wieder genießen, weil du es dann bewusst machst und nicht auf unbewusste Art und Weise in deinem Autopiloten unterwegs bist.
Ja.
Eine halbe Stunde ist rum, liebe Astrid.
Und ja, unglaublich.
Ich würde sagen, für heute machen wir Schluss.
Ja.
Ich danke dir vielmals für die tollen, wirklich allumfassenden Worte und tiefgreifenden Ideen.
Ja, die kamen von dir ja auch, Alex.
Ich freue mich tierisch aufs nächste Mal.
Ich mich auch.
Ihr lieben Hörerinnen und Hörer, lasst es euch gut gehen. Schreibt uns gerne Rezensionen und teilt nicht nur den Podcast, sondern vor allem auch eure Liebe.
Oh ja.
Namaste, bis bald.
Namaste.
Das war Chai Matte, Yoga-Philosophie im Café und wie Yoga so im Alltag geht. Ich hoffe, du konntest einigen Input mitnehmen und hattest eine entspannte Zeit. Weitere Informationen zu unseren Kursen und Workshops und zu unserem Online-Angebot findest du unter www.friedrich31.yoga. Hinterlass uns gerne eine Nachricht. Wir freuen uns sehr über Feedback. Bis bald.